Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und wir haben heute zu Gast den Herrn Johannes Moser von den Freidenkerinnen und Freidenker Ulm Neu-Ulm e.V. Hallo Herr Moser.
Hallo.
Herr Moser, wir fangen immer an wie üblich in unserer Sendung so eine kleine Biografie, wenn Sie einfach so ein bisschen frei von der Leber aus Ihrem Leben erzählen.
Ja, Johannes Moser ist mein Name, so steht er auf dem Taufschein. Jeder nennt mich allerdings Hans und damit wissen Sie schon, ich bin getauft.
Ah, ja.
Und zwar in Pfuhl geboren, also hier aus dem Raum Ulm. Bin noch ein paar Monate 63 Jahre alt, Lehrer, habe drei Kinder, verheiratet und wohne in Dornstadt-Bollingen und bin Lehrer an einer Realschule mit den Hauptfächern Geschichte, Englisch, aber auch EWG und ein bisschen Musik. Und Ethik unterrichte ich.
Mhm. Jetzt habe ich gerade, auf welches Gymnasium sind Sie gegangen? Habe ich da jetzt gefragt oder nicht? Manchmal bin ich ein bisschen...
Das ist schön, ich bin im Mädchengymnasium gewesen. Ah. Damals gab es einen Lehrermangel und dann hat man an der Mädchengymnasium in Ulm, heute Hans- und Sophie-Scholl-Gymnasium, einen Aufbauzug eingerichtet, weil ich bin über die Realschule gekommen und habe dann ein Fachabitur gemacht dort und dann in Weingarten studiert.
Ach so, war das Mädchenschule, das war natürlich eine
interessante Sache. Das war Hahn im
Korb. Ja, waren da noch, aber wie viel Mädchen waren denn da in der Klasse selber? Also ich meine, in der Klasse können ja auch noch Mädchen gewesen sein.
Ja, ganz klar, also das war circa 50-50 so.
Ja, also 15. Noch mehr Hahn im Korb.
Ja, genau.
Was die ganze Schule. Herr Moser, was mich immer interessiert, wie kommt man eigentlich zum Lehrerberuf? Ich meine, ich weiß es, ich bin ja auch Lehrer, aber wie war das bei Ihnen? Wie ist die Entscheidung gefallen?
Lass mal ganz kurz so sagen, ich hatte sehr gute Lehrer und sehr schlechte. Und da habe ich dann einfach gesagt, das kann ich besser. Und ich war schon immer irgendwo geneigt im sozialen Bereich. Es gab mal die Zeit, da wollte ich Bewährungshelfer werden. Und irgendwann hat sich das dann verfestigt, dass ich einfach gesehen habe, durch die paar guten Lehrer, die ich hatte, das könnte was sein für mich. Mhm. Und dann gab es eben diesen Aufbauzug, der speziell diesen Lehrermangel damals abdecken sollte. Und dann bin ich da aufgesprungen.
Ah, ja. Sie waren dann in Weingarten an der PH?
An der PH in Weingarten, dort Englisch und Geschichte studiert, ja.
Und wie sind Sie dann zu Ethik, haben Sie gesagt, wie sind Sie dann zur Ethik gekommen?
Ja, Ethik gab es ja erst viel später. Ja, es gab ja viele, viele Jahre, als ich im Schuldienst war, nur den Religionsunterricht für katholische und evangelische. Und in den 70er, 80er Jahren sind dann immer mehr Schüler, die haben eben gemerkt, man kann sich aus dem Religionsunterricht abmelden. Und der Ethikunterricht ist also etwas, was von den großen Kirchen, der Schulverwaltung aufs Auge gedrückt wurde, weil die dann einfach gemerkt haben, gerade in den Oberstufen haben sich immer mehr Schüler abgemeldet und saßen dann eben im Café in diesen zwei Stunden in der Woche, hatten da keine Klassenarbeiten, das war natürlich attraktiv und dann haben die Kirchen so quasi Druck gemacht, man müsse da ein alternatives Pflichtfach einführen und so kam es dann zum Ethikunterricht.
Ah, ja. Okay, Herr Moser, Sie sind ja bei den Freidenkerinnen und Freidenkern Ulm e.V. Zunächst einmal die Frage, wer sind denn eigentlich Freidenker? Wie ist das Ganze entstanden und was ist das Besondere an den Freidenkern, außer dass sie eben, wie der Name sagt, frei denken? Klar, blödes Wortspiel, aber wie sieht es aus?
Na, kein blödes Wortspiel, weil man muss ja einfach fragen, frei von was und frei für was, ja, werden die Freidenker auch oft verwechselt mit den Freimaurern, weil wir in Süddeutschland hier nicht so bekannt sind, sind aber keine Freimaurer, sondern Freidenker sind entstanden im 19. Jahrhundert. Zwei große Wurzeln, die Aufklärung und die Arbeiterbewegung. Die Aufklärung und bürgerliche freireligiöse Gemeinden, die sich im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts von den Kirchen losgesagt haben, dem dogmatischen Denken der Kirchen entsagt haben Und dann gab es ja diese Feuerbestattungsbewegung, weil viele Menschen damals in der Industrialisierung von den Dörfern weggezogen sind in die Großstädte, in Slums teilweise gewohnt haben, nicht das Geld hatten für eine Erdbestattung, für Grabpflege und so weiter. So kam es zu den Feuerbestattungsvereinen und all diese Stränge haben dann dazu geführt, dass sich die Arbeiterbewegung, die ja damals auch entstanden ist, mit den Feuerbestattungsvereinen und mit den Freireligiösen zusammengetan haben. Und durch das Sozialistengesetz von Bismarck sind dann, als ja die Sozialdemokratie verboten wurde, sind dann viele Arbeiter, auch politisch denkende Arbeiter, in die Freidenkervereine gegangen, so als, wie sagt man, kleiner Umweg, und dort dann in der Freidenkerbewegung gelandet. Das sind die Wurzeln, aus der wir uns speisen, eben hauptsächlich Aufklärung, also sprich Menschenrechte, die da entstanden sind und festgeschrieben wurden, und die Arbeiterbewegung.
Also was ist jetzt das Besondere? Ich meine, jetzt haben wir so ein bisschen was über die Historie gehört, so aus politische Einflüsse, aber wodurch zeichnen sich Freidenkerinnen und Freidenker denn aus?
Dass wir eben sagen, wir glauben nicht an ein Dogma oder an Dogmen. Wir sind frei von Dogmen. Es gibt keine absolute, endgültige Wahrheit. Und wir sagen eben auch, dass wir Materialisten sind. Also sprich, die Materie bestimmt das Weltgeschehen und nicht eine außerhalb der Welt befindliche Kraft, die man Gott nennt oder höheres Wesen nennt oder solche Dinge. Die glauben wir nicht.
Also Materialismus jetzt in einem etwas anderen Sinn, wie es so gemein ist. Normalerweise, wenn ich materialistisch höre, dann denke ich doch an was Negatives. Aber das ist ja bei Ihnen nicht der Fall.
Nein, also das wird häufig auch missbräuchlich verwendet, dass es Leute sind, die nur gierig auf das materielle Wohl schauen. Absolut nicht. Das ist ganz anders gemeint, nämlich die Materie bestimmt eben das Leben auf der Erde. Und dass es eben auch das menschliche Denken und Fühlen eben abhängig ist von der Materie Mensch. Ja, und in dem Augenblick, wo der Körper stirbt, dass dann eben also auch alles andere, die Gedanken, die Gefühle sterben und dass es keine außerhalb des Körpers befindliche Seele gibt.
Also das glauben heißt, wir nicht. Sie glauben jetzt in dem Sinne, ja, wenn man Glauben überhaupt als Begriff nehmen kann, nicht an ein Weiterleben wie auch immer nach dem Tod.
Ich würde es so kategorisch jetzt nicht sagen, denn Sie sind ja, wie ich mitgekriegt habe, Naturwissenschaftler,
ja.
Und Sie kennen ja den Satz von der Erhaltung der Energie. Mhm. Das heißt also, wenn ich als Freidenker sage, wenn ich sterbe, dann stirbt mein Körper ab, aber die Energie, die chemische Energie in meinem Körper, die geht zurück in die Natur. Ich bin aus der Natur entstanden und ich kehre zurück zur Natur in irgendeiner Form von Wärme oder Strahlung oder sonstige Dinge. Ja, aber ein Weiterleben nach dem Tod, dass eine Seele meinen Körper verlässt und dann in einem paradiesischen Zustand lebt, das glauben wir nicht.
Also eher
Teil der Natur.
Ja, dass jetzt Teile von Ihnen, sage ich jetzt mal Energieanteile von Ihnen, nachher in einem Baum sind.
Zum Beispiel. Apfelbaum,
also ja? Als Beispiel, ja. Sie haben vorher das Thema Freimaurer angesprochen, weil Sie gesagt haben, ja, Sie werden da immer wieder verwechselt. Können Sie dazu mal so ein paar Sätze sagen, was sind denn eigentlich Freimaurer? Das ist ja ein bisschen was anderes. Also ein bisschen ist jetzt untertrieben.
Ja, also Freimaurer, die gab es ja schon im Mittelalter. Ja? Und damals musste man eben abweichendes Denken von der kirchlichen Lehre, abweichendes Denken, in den Hinterzimmern denken, ja, in Geheimlogen denken. Denn was mit Leuten passiert ist, die öffentlich alternativ gedacht haben, das ist klar, die wurden verbrannt, als Ketzer hingerichtet, und deshalb haben sich diese Logen eben als Geheimbünde entwickelt, und die glauben eben nicht an den Gott der Bibel, sondern an ein höheres Wesen des Lichts. Zum Beispiel auch die Oper von Mozart, Zauberflöte, ist so ein freimaurerisches Ding, wo Mozart da Anklänge hat an Sarastro, den Herrscher des Reichs des Lichtes und so weiter. Ja, aber hat mit Freidenkern jetzt nichts zu tun. Ja.
Ich sehe jetzt da einen Unterschied, also weil Sie gerade sagen, die glauben an ein höheres Wesen, an einen Herrscher oder was auch immer des Lichts oder König des Lichts.
Weltenlenker oder wie man es nennt.
Und das ist etwas, an das Sie nicht glauben?
Nein.
Also da ist jetzt schon mal ein ganz wesentlicher Unterschied. Ja. Und also ich versuche jetzt das Ganze, was Sie gesagt haben, einfach aus meiner Sicht nochmal zu rekapitulieren. Und die andere Geschichte, dass die Freidenkerinnen und Freidenker nie im Verborgenen gearbeitet haben, sondern also jetzt nicht so irgendwo geheim, und man muss da dazukommen und weiß der Geier niemand so. Und da haben die ja immer... Also, ich glaube, auch manchmal ein bisschen Brimborium um ihre ganzen Sachen, was man da immer so liest. Also das ist bei Ihnen nicht so.
Nein, also die Freidenker zum Beispiel in der Weimarer Republik, ja, da war die Freidenker ein Millionenverein, ja, hatten 1 Million Mitglieder und es gab öffentliche Jugendfeiern und solche Dinge, wurden natürlich dann eben auch von den Nationalsozialisten sofort verboten. Der Vorsitzende Max Sievers wurde 1944 dann hingerichtet. Genauso wie ein anderer Zweig der Arbeiterbewegung waren die Naturfreunde zum Beispiel. Und es gibt auch heute und damals sehr viele personelle Verflechtungen mit den Naturfreunden. Ja, das ist ja auch ein Teil der Arbeiterbewegung. Jeder kennt vielleicht hier im Raum Ulm das Spatzennest, den schönen Ort da bei Herrlingen, die Naturfreunde. Und wir Ulmer Freidenker haben auch viele personelle Verflechtungen mit den Naturfreunden. Ja, und die wurden eben auch, wie die Freidenker von Hitlerdeutschland, sofort verboten. Das Vermögen wurde eingezogen, die Jugendfeiern und so weiter wurde verboten.
Haben ihre eigenen gehabt, so
hieß das. Das wurde dann eben umfunktioniert, ähnlich wie es dann später in der DDR auch umfunktioniert wurde.
Also es war letztendlich im Nazitum gestern, hat sich ja der 75-jährige Weltkriegsbeginn gejährt, also 75 Jahre war das ja. Ja, und alles, was nicht da reingepasst hat, egal was, und wenn irgendwelche Kirchenleute aus allzu sehr christliche Standpunkte vertreten haben, dann sind sie halt auch verfolgt worden. Ja, wenn man da
Bonhoeffer
und solche Leute sieht, war ja genauso.
Da haben wir auch als Freidenker, würde ich sagen, größte Hochachtung vor diesen einzelnen Personen, die Widerstand geleistet haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ein Pfarrer Weiß in Zöflingen zum Beispiel, der versucht hat, so lange wie möglich seine katholische Jugend am Leben zu halten, der Gleichschaltung zu entziehen. Da haben wir große Hochachtung vor diesen Leuten und deren Mut. Allerdings muss man sagen, dass die beiden Amtskirchen relativ schnell umgefallen sind und eben mit Hitler dann ein Konkordat geschlossen haben, die evangelische Kirche sowieso als Amtskirche sofort auf den fahrenden Zug aufgesprungen ist. Und das ist etwas, was wir den Amtskirchen natürlich heute schon ankreiden müssen. Aber das hat die Kirche ja über 2000 Jahre gut verstanden, sich mit den Mächtigen gut zu stellen und gemeinsame Sache zu machen, durch alle.
Er wird ja heutzutage aber auf der anderen Seite, ich sage jetzt mal, Gott sei Dank, in dem Fall muss man Gott den Begriff nehmen, viele Gläubige sehen das ja jetzt auch so, dass sie sagen, ja, also das, was da gelaufen ist im Dritten Reich oder vorher, das war jetzt wirklich nicht in Ordnung, kann man einfach nicht verstehen und nicht rechtfertigen durch gar nichts. Ja. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal so eine ganz kleine Musikpause und dann kommen wir mal zu dem Ulmer Freidenkerinnen und Freidenkerverein.
Okay.
Herr Moser, wir haben gerade so ein bisschen die Geschichte, die etwas länger zurückliegende Geschichte der Freidenkerinnen und Freidenker. Ich sage jetzt vielleicht bloß nur Freidenker. Also die Damen, die werden es mir jetzt mal ein bisschen verzeihen, weil das ist immer so lang. Bei den Lehrern gibt es ja immer, Lehrerinnen und Lehrern, gibt es ja immer den Begriff Lehrkräfte. Das ist wir dann geschlechtsneutral. Ja, ja. Und ja gut, wollen wir jetzt hier nicht weiter vertiefen. Also, wir haben gehört, die Freidenker sind im Dritten Reich verboten worden, wie ganz viele andere Vereinigungen auch. Auch die Naturfreunde haben wir gehört. Wie ging es denn eigentlich im Nachkriegsdeutschland dann weiter?
Da muss man nochmal vorausschicken, dass die Freidenker jetzt links orientiert waren, sozialdemokratisch bis kommunistisch, sagen wir mal, dieses Spektrum abgedeckt haben. Und speziell jetzt in den drei Westzonen, ja, der Amerikaner und Briten, da haben die Amerikaner und die Engländer am Anfang 45 bis 48 das Wiederaufleben der Freidenker, ja, mehr oder weniger verboten, behindert. Jugendfeiern oder Jugendweihe, wie es damals noch hieß, nicht zugelassen, weil eben ja sozialistische, kommunistisches Gedankengut mit dabei verbunden war. Und es zeichnete sich ja damals schon der Kalte Krieg ganz vorsichtig ab, die Spaltung Ost-West. Auch in der DDR, die dann 49 entstanden ist, war bis 55, wenn ich es recht weiß, die Jugendfeier nicht gerne gesehen, weil die Jugendfeier so etwas eigenständig war und wenig von der Partei kontrolliert werden konnte. Aber das wurden immer mehr, die in der DDR dann zur Jugendfeier kamen, über die familiären Bande. Und dann hat die Parteileitung damals irgendwie erkannt, ja, das können wir uns zunutze machen. Und dann wurde es 1955 in der DDR so quasi okkupiert vom Staat, mhm, und dann umfunktioniert zu einem Massengelöbnis der Schulentlassschüler, um dann eben, was weiß ich, auf den Sozialismus der DDR-Führung eingeschworen zu werden. Im Westen hat sich das ganz unterschiedlich entwickelt. Und zwar in den großen Zentren Norddeutschlands, also sprich Berlin, Hamburg, Hannover und so. Da hat sich die Jugendfeier zum Beispiel, die Freidenker, relativ schnell wieder formiert. Ja, während im süddeutschen Raum, bedingt natürlich auch durch die starke Präsenz der Kirchen, haben sich die Freidenker schwer getan. Und hier jetzt speziell in Ulm, da ist das Wiederaufleben und die Wiedergründung der Freidenker ganz stark mit einem Namen verbunden, Heinz Feuchter. Ja, Heinz Feuchter und noch ein paar Getreue, die eben schon vorher bei den Falken und Sozialdemokratie aktiv waren, haben die Freidenker wieder ins Leben gerufen. Und als ich dann 1977 nach Ulm kam, habe ich dort eine kleine Gruppe, aber sehr aktive Gruppe von Freidenkern vorgefunden. Und da bin ich dann beigetreten.
Nochmal ganz kurz auf die DDR zurück. Sowjetische Besatzungszone war es ja am Anfang. Ja, ja. Da war es nicht verboten, also 45.
Da war es nicht verboten, nein. Aber es war eben von Ort zu Ort abhängig, welche Leute vorher in der Weimarer Zeit schon selber die Jugendfeier hatten. Das war mehr so abhängig von den Aktivisten, die dieses dann weiter gepflegt haben.
Also man hat es aber schon ein bisschen kritisch
beäugt.
Es war ja nicht unbedingt staatstragend.
Nein, es wurde eben ein Familienfest und auch später dann in den 70er, 80er Jahren, wo ja dann diese Jugendfeier in der DDR Massenveranstaltungen waren, ich habe das dann nochmal nachgelesen, wurde zwar von oben offiziell eben die politischen Inhalte transportiert, aber die Schüler selber, die Familien sehr häufig, die ja schon in Distanz zum Staat waren, ja, die haben das halt über sich ergehen lassen und im Prinzip eine Familienfeier draus gemacht, mit Geschenken und all solchen Dingen. Und wir haben das jetzt bei den Ulmer Freidenkern vor circa 15 Jahren auch wieder aufleben lassen, ist jetzt aber vor einigen Jahren dann wieder mangels Masse eingeschlafen.
Eine letzte, letzte politische Frage habe ich noch, wenn wir jetzt gerade immer noch ein bisschen bei der DDR waren. Also wir kommen aber gleich zu speziell zu Ulm. Sie haben ja jetzt schon eine ganze Menge erzählt. Zu Eingang haben Sie über die Freidenker gesagt, dass die eigentlich so, verkürzt gesagt, Dogmen und solche Dinge ablehnen. Und sage ich jetzt mal, der Kommunismus oder Sozialismus, ich nenne jetzt mal russische Prägung, war ja auch sehr stark meiner Ansicht nach, vielleicht liege ich da falsch, von Dogmatismus geprägt.
Da stimme ich Ihnen absolut zu. Ja. Also das hat mit dem, was wir uns als Freidenker vorstellen, als Sozialismus, nichts zu tun. Also wir sagen natürlich, dass Marx zum Beispiel, ja, oder Engels in vielen Dingen der Analyse des Systems recht hatten. Und wir sehen ja auch heute in der Weltpolitik Globalisierung, man nennt die Finanzinvestoren Heuschrecken, ja, die da das Kapital akkumulieren, die große Massenarmut überall. Also in der Analyse stimmen wir dem schon zu. Aber speziell bei uns Freidenkern gehört auch das sozialistische Denken zum Freidenken und da gehört der Zweifel dazu. Ja. Zweifel eben an Glaubenssätzen. Die müssen weiter verändert werden. Und das, wir sagen, das, was vor 2000 Jahren in der Bibel steht, muss heute nicht stimmen. Ja, denn das ist 2000 Jahre alt. Was dogmatisch im 19. Jahrhundert von Marx gesagt, geschrieben wurde, das kann man auf den Prüfstand stellen, anzweifeln, neue Erkenntnisse dazufügen und verändern. Aber ich kann trotzdem das, was ich heute noch für richtig empfinde und richtig finde, als Analyse stehen lassen.
Ich denke ja auch, das, was der Marx geschrieben hat, war ja in dem Sinne kein Dogma, war ja auch ein Stück weit Philosoph.
Aber es wurde dann eben von Leuten wie Lenin, Stalin speziell,
Mao später
dann eben dogmatisiert. Mhm. Und alle, die dann eben nicht in diese Kiste passten, die wurden verfolgt und umgebracht. Mhm. Ja, das ist also absolut nicht unser Denken. Mhm.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal so ein bisschen spezieller jetzt auf die Ulmer. Wann ist jetzt konkret dieser Verein entstanden, der Herr Feuchter, haben Sie gesagt, hat ihn hier ins Leben gerufen oder wiederbelebt?
Anfang der 50er Jahre schon. Ja. Und wie gesagt, ich bin dann erst sehr spät dazugekommen. Es war eine kleine Gruppe von ehemals schon in der Weimarer Zeit den Freidenkern geneigten, die das dann ins Leben wiedergerufen haben. Und sich eben verschrieben haben, ein materialistisches, auf wissenschaftlicher Erkenntnis basiertes Weltbild zu vermitteln, kulturelle Veranstaltungen zu machen, politische Veranstaltungen zu machen, Reisen zu unternehmen, Bildungsreisen zum Beispiel wurden von den Freidenkern immer wieder gemacht. Dann, als ich dann dazu kam, das war dann Ende der 70er Jahre schon. Da haben wir dann also gesagt, wir brauchen ganz dringend für bestimmte Phasen des Lebens, zum Beispiel auch für das Ende des Lebens, Feiern, nämlich Bestattungsfeiern. Und wir haben dann dort Schulungen gemacht für Bestattungssprecher. Und wie gesagt, seit 25 Jahren mindestens bin ich jetzt Bestattungssprecher für die Freidenker Ulm. Und wir arbeiten auch zusammen mit den Freidenkern Ostwürttemberg in Heidenheim in Kooperation, übernehmen dort dann also solche Dinge.
Herr Moser, Sie haben am Anfang der Sendung erzählt, dass Sie getauft sind. Ich weiß jetzt nicht, katholisch, evangelisch.
Evangelisch.
Wie sind Sie dann eigentlich von der Kirche, ich sage jetzt mal, weggekommen und zu den Freidenkern?
Durchdenken.
Durchdenken, ja gut, aber irgendwas muss ein Auslöser oder irgendwas, und es ist so allmählich gekommen. Wie kam das?
Allmählich. Also ich bin nicht streng gläubig erzogen worden, sondern ich bin damals halt einfach in die Kirche gegangen, auch in den evangelischen Bibeldienst, so eine private Organisation, habe dort die schönen Geschichtlein gehört und genossen als kleines Kind. Als ich dann älter wurde, so Richtung Konfirmation, da bin ich dann natürlich sehr, sehr häufig an der Kirche vorbeimarschiert, direkt auf den Bolzplatz und habe dann dafür am anderen Tag wieder eine auf den Deckel gekriegt vom Pfarrer, der dann irgendwann mal gesagt hat, wenn du nicht sonntags in die Kirche kommst, dann konfirmiere ich dich nicht. Der kam dann auch zu meinen Eltern und hat sich da beschwert und dann bin ich also künftig ein paar Mal öfters in die Kirche gegangen. Und als ich das dann hinter mir hatte, im Alter von 15, 16 würde ich sagen, habe ich angefangen, mich für Philosophie und solche Dinge zu interessieren. Habe dann also auch entsprechende Literatur gelesen und mich mit diesem Thema beschäftigt. Ich war und ich bin auch heute noch, denke ich, ein Suchender. Und ich habe mir damals schon zum Leitspruch gemacht, hüte dich vor den Wahrheithaber. Ja, und nicht vor denen, die die Wahrheit suchen. Denn wer von sich behauptet, er habe die absolute Wahrheit und die dogmatisch vertritt und alle anderen ausschließt, ja, da gehört selbst ein Jesus aus der Bibel dazu, der sagt, ich bin die Wahrheit und das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand gesagt, kommt zum Vater, nicht. Denn durch mich, so steht es in der Bibel.
Ja,
ja. Aber, klar, ob es wirklich gesagt hat, weiß man nicht. Ja. Mir geht es auch nur um das Bild, das da vermittelt wird. Und genau dieses, ich habe die Wahrheit mit Löffeln gefressen und die musst du glauben. Und wenn nicht, dann begehst du eine Sünde. Das ist absolut nicht Freidenker. Der Zweifel an jeder Theorie, an jedem Lehrsatz, der ist ganz wichtiger Motor des Lebens. Ein Zweifel, sonst, wenn keiner gezweifelt hätte, ja, dann würden wir heute immer noch auf einer Scheibe leben, statt auf einer Kugel. Ja. Und was mit den Leuten passierte, Giordano Bruno, die gezweifelt haben und diese Zweifel dann auch noch öffentlich geäußert haben, das wissen wir ja. Der wurde 1600 in Rom verbrannt.
Das war lebensgefährlich, sag ich jetzt
mal. Ja, das war lebensgefährlich, damals eben zu zweifeln.
Und vor allem die Zweifel dann öffentlich zu machen.
Ja, und so war das bei mir ein allmählicher Prozess, die Dinge, die wir da gelehrt bekamen, zu hinterfragen und einfach zu erkennen, dass das Bild, das mir da vorgemalt wurde, dass das nicht stimmen kann.
Welche Philosophen waren das eigentlich? Sie haben gerade Philosophie angesprochen. War das so? Sokrates, Epikur,
das fängt an, ja, zum Beispiel Epikur, dem wird diese berühmte Theodizee-Frage, ja, die wird dem Epikur zugeschrieben, wurde allerdings schon vorher geahnt, der eben damals klipp und klar sagte schon, er glaubt nicht an einen persönlichen Gott, der allmächtig ist und gütig ist. Denn wenn er das Leid auf der Erde, das da alles passiert, an Naturkatastrophen, an Unfällen, ja, wenn er dieses Leid sieht und allmächtig ist, dann könnte er es ja ändern. Also dann ist er nicht allmächtig. Und wenn er das aber zulässt, dann ist er zynisch.
Ja.
Ja, und das, wenn ich jetzt zum Beispiel auch ein aktuelles Beispiel, fällt mir gerade ein, vor wenigen Tagen ist ein 2-jähriges Kind auf der Autobahn tödlich verunglückt. Ja, mit welchem Argument soll ich diese Leute zum Beispiel in einer Bestattungsfeier trösten? Dass dieser allmächtige Gott, der gut ist, in seiner Allmacht das so gewollt hat. Denn es passiert ja nichts ohne seinen Willen.
Ja,
das und dann kann er entweder nicht allmächtig sein oder nicht gütig sein. Also, eins von beiden. Also
Epikur wird es zugeschrieben. Und ich habe mir es auch schon manchmal gedacht. Ich habe auch manchmal gelesen, ohne das jetzt zu diskutieren. Aber es hat ja jemand schon gesagt, ja, wenn es sowas wie das jüngste Gericht gibt, dann wäre Gott der Erste, den man da vor Gericht stellen müsste, dass er so solche Dinge, wenn er allmächtig ist, dann einfach zulässt. Gut, die Theologen, die haben natürlich sicher ihre zahlreichen Argumente, die können wir jetzt natürlich hier nicht diskutieren. Ein bisschen, manchmal ist es schade, dass wir keine Theologen, aber es ist ja eine Plattformsendung und keine Podiumsdiskussion. Also Zweifel sind in Ihnen entstanden und die haben sich gemehrt, beziehungsweise Sie haben nachgedacht und einfach diese Dinge, die Widersprüche, sage ich jetzt mal, entdeckt, aufgedeckt. Ja, aber deswegen ist man noch lange nicht bei den Freidenkern. Wie kam es dann da?
Nö, und dann kam ich eben wieder zurück nach dem Studium, nach Ulm, und habe da so eine Freidenkerveranstaltung mal besucht. Ich glaube, das war damals eine historische Geschichte. Ich habe ja Geschichte studiert zum Zweiten Weltkrieg damals. Und dann bin ich noch nach dieser Veranstaltung ins Gespräch gekommen, habe dann auch mit einigen Leuten gesprochen. Damals Alfred Moos zum Beispiel, den Sie vielleicht kennen, ein bekannter Ulmer Jude, von dem ich die Ehre hatte, vor 10 Jahren die Bestattung zu machen. Ja, und bin mit Leuten ins Gespräch gekommen, die auch von ihrer Persönlichkeit her etwas zu sagen hatten. Ja, die Weimarer Zeit, das Nazi-Regime, ja, überlebt haben. Und für mich damals jetzt zum Beispiel auch Heinz Feuchter, der als junger Bursche die Stirn hatte, dem Nazi-Regime da zu widerstehen, der ausgebombt wurde. Die haben mit seinem Freund zusammen zwei Gefangene, die sie bewachen sollten als junge Burschen mit 17, so quasi beim Pinkel gehen, haben gesagt, Mensch, haut ab. Mhm. Ja, und vor denen habe ich dann einfach Respekt gehabt, Achtung gehabt und die so als bisschen politischen Ziehvater auch gesehen. So bin ich dann da dazu gekommen und weil eben die Inhalte eben ein humaner Sozialismus, dann Dogmenfreiheit, eine Verbundenheit mit Menschenrechten, ja, die mir ganz wichtig sind, dafür eintreten und das hat mir einfach imponiert und deshalb arbeite ich da seit dieser Zeit mit und habe auch immer wieder erlebt, gerade bei den vielen Bestattungsfeiern, die ich gemacht habe, dass Menschen in den bisherigen Dingen, die man ihnen erzählt hat, ja, das nicht mehr tragfähig ist, dass die das nicht mehr als Trost empfinden, dass da ein, was weiß ich, 12-Jähriger, der in einem Unfall stirbt, dass das nicht tröstend ist, wenn man sagt, ja, der Herr wird schon wissen, warum er ihn jetzt zu sich berufen hat.
Ja. In seinem unergründlichen Ratschluss.
Genau,
ja, dann immer
weisen Ratschluss, genau.
Spruch. Radio Free FM, die Plattform bei uns zu Gast, der Hans, sagt man, gell? Ja. Hans Moser, jetzt sage ich es richtig, weil Sie ja sagen, Johannes hört sich so ein bisschen formal an. Hans Moser, also von den Freidenkerinnen und Freidenkern Ulm e.V. Wir haben so ein bisschen Ihren Werdegang bzw. Ihren Weg zu den Freidenkerinnen und Freidenkern, ich sage es doch schon wieder, Ulm, geschildert. Was machen die jetzt da? Wenn man mal so ein Treffen hernimmt, sie treffen sich dann wann, wo, wie läuft es und was geht da?
Also wir sind nicht nur moralinsauer, ja.
Das denke ich.
Und diskutieren nur abendelang über Politik und Philosophie und solche Dinge. Wir machen viele andere Veranstaltungen. Also auch zum Beispiel, wir haben einen Stammtisch. Wir haben einen Spieleabend, da treffen wir uns immer zum Beispiel bei Femi und Feschi. Das ist kurz vorm Roxy, ja, auf der rechten, ja, Seite da dran.
Früher hieß Femi und Simone.
Ja, jetzt ja, Femi und
Simone
Feschi.
Ist nichts mehr.
Ja, da wird Spiele, Gesellschaftsspiele gemacht. Es wird über alles Mögliche geredet. Ja. Wie gesagt, beim Stammtisch werden natürlich auch mal organisatorische Dinge kurz angesprochen. Und zu all diesen Dingen, regelmäßigen Treffs, machen wir auch größere Veranstaltungen, zum Beispiel zum Thema Geschichte. Habe jetzt gerade zufällig vor mir liegen den Ulmer Freidenker 9. August 2014. Da hat unser Mitglied Heinz Kopp eine absolute historische Koryphäe, eine Führung gemacht in Konstanz.
Ah ja, das ist die Imperia am Hafen.
Genau, am Hafen von Konstanz, denn zum Konstanzer Konzil, das sich ja jetzt zum 600. Mal jährt, gibt es da in Konstanz viel zu sehen und, ja, zu sagen.
Haben Sie den armen Huss
verbrannt? Da haben Sie den armen
Huss. Der hat auch ein bisschen zu weites Maul aufgemacht.
Richtig, und vor allem, den haben Sie ja ganz schön gelingt, gell?
Ja, das weiß ich ja.
Den,
ja,
haben so Sie freies Geleit versprochen.
Freies, ja, Geleit schon. Aber nachher nicht mehr zu.
Ja, dann haben sie ihn exkommuniziert.
Ja,
und dann braucht man ja einem Exkommunizierten das Versprechen, das man als Christenmensch gegeben hat, nicht mehr zu halten und hat ihn dann öffentlich verbrannt. Ja, also zum Beispiel Freidenkerreisen. Einmal pro Jahr machen wir auf eine größere Reise. Jetzt im Oktober geht es nach Florenz. Also auch mit Heinz Kopp, der kulturhistorisch sehr bewandert ist. Dann haben wir fürs kommende Jahr geplant eine größere Reise nach Wien. Die letzten Jahre waren Dresden auf dem Programm, Weimar auf dem Programm und dann immer eben mit verbunden mit entsprechenden alternativen Stadtführungen, also wo eben historische Dinge auch angesprochen werden, die in der normalen Stadtführung einfach so übergangen wird. Es geht nicht um, wann wurde was von wem gebaut, sondern eben immer die historischen Hintergründe.
Also auch immer vor dem Hintergrund, wem hat es genutzt?
Genau.
Ja. Das ist ja auch immer so eine interessante Frage.
Und wer hat es bezahlt?
Ja, dem einen nutzt der andere, sind nicht immer die gleichen.
Genau.
Also das heißt, Sie debattieren auf der einen Seite Ihre sage ich jetzt mal, weltanschaulichen Dinge, auch natürlich aktuelle Politik, solche Dinge. Klar. Und auf der anderen Seite sind Sie auch sehr stark kulturell interessiert.
Also am 24.8. war Gesichter des Krieges, da hat unser Mitglied Jürgen Klingel, eben Auenlehrer, zur Ausstellung im Stadthaus einen Vortrag gehalten zum Ersten Weltkrieg. Ja, wir haben am 30. September einen Vortrag von Heinz Kopp über die Ursprung des Christentums, also politische Veranstaltung, historische Veranstaltung.
Und jetzt lese ich gerade, wenn ich gerade noch mal gucke, heute ist doch der 2.9., da steht doch auch was drin.
Ja,
was?
Heute ist der Freidenkerinnen-Stammtisch bei Femi und Feschi.
Habe ich doch vielleicht vorher nicht aufgepasst. Ich meine, dass Sie einen Stammtisch machen, das haben Sie gesagt, aber ob der jetzt heute ist?
Der ist zufällig heute um 19 Uhr.
Ich meine nur, dass ich vorher nicht aufgepasst habe. Also, oder haben Sie es nicht gesagt?
Doch, Stammtisch, aber
ja, das schon, aber dass der heute ist jetzt.
Das habe ich nicht gesagt. Aber wer Lust hat, kann da gerne vorbeikommen.
Natürlich, wie gesagt, ich habe jetzt das Datum gesehen und dachte, das passt doch eigentlich jetzt gerade zur Sendung. Jetzt aber was auch, ich sage jetzt mal für mich Schwieriges, sag ich mal. Sie haben am Anfang oder auch mal zwischendrin immer von Ihrer Aufgabe als Bestattungssprecher geredet. Also das erscheint mir doch eine ziemlich schwierige, heikle Geschichte. Warum kommen Leute zu Ihnen und wollen jetzt so ein Gespräch bzw. so eine Rede und nicht vom Pfarrer?
Sagen wir es mal so, bei uns Freidenker oder bei meinen Bestattungsfeiern, all die ich von Freidenkern schon gesehen habe, da ist der Verstorbene im Mittelpunkt, und nicht das Beiwerk. Ich habe schon so viele kirchliche Bestattungen erlebt, im Bekannten, im Verwandtenkreis, wo die Verstorbene nur ganz marginal eine Rolle spielt. Und das Beiwerk, die entsprechenden Verse und Sprüche aus der Bibel entsprechend ausladend behandelt wurden. Und bei uns ist im Mittelpunkt der Verstorbene. Und uns geht es darum, da sitzen Leute drin, die den Verstorbenen, die Verstorbene aus verschiedenen Lebensbereichen kennen. Als Kollege, als Familienmitglied, als Partner, als Vater und. Und jeder hat einen Aspekt dieses Verstorbenen. Und am Ende möchten wir ein Bild des Verstorbenen wie eine Art Mosaik zusammenbauen, das jeder dann nachher mitnehmen kann und ablegen kann, wie ein Paket zu Hause, das man aber als Erinnerung auch immer wieder hervorholen kann. Was wir allerdings nicht können, das ist eben der Trost, den die Pfarrer eben spenden auf ein Leben nach dem Tod, dass man den dann eben wieder trifft, wenn es gut geht, im Paradies. Darauf vertrösten wir die nicht.
Trotzdem heulen die Leute.
Richtig, also. Trotzdem heulen die Leute. Und wir haben eben festgestellt, und das kann man auch in neueren soziologischen Untersuchungen feststellen, dass immer weniger Leute diesen Trost glauben, auf dieses Weiterleben nach dem Tod an den persönlichen Gott, der einen da ins Paradies geleitet, sondern dass die eher diesem zuneigen, wie wir das eben machen, dass wir ein Erinnerungspaket schnüren, das man dann für sich behalten kann.
Mir fällt jetzt gerade noch mal dieses Negativbeispiel ein. Sie haben ja vorher erzählt, dass bei klassischen Beerdigungen, nenne ich es mal so, oft das ganze Drumherum, das Brimborium, eine wesentlich größere Rolle spielt. Mir hat da neulich einer erzählt von der Beerdigung seiner Tante, aber da hat er nicht viel erzählt, auch nicht über die Tante, sondern dass er hat sich so ausgedrückt, das geilste Leichenauto war, das er je gesehen hat, so ein alter 600er, umgebaut, war mal eine Zeit lang in die USA, verrostet wieder und so weiter. Ey, wo ich auch gedacht habe, da habe ich auch geschluckt.
Ja.
Und das war das jetzt schon wichtig, dass Sie sagen, okay, Sie machen ein Bild. Das heißt, fragen Sie da in verschiedenen Bereichen rum. Ich meine, man muss ja irgendwie zu so einem Bild kommen. Jeder weiß ja nicht alles. Der erzählt ja den Kollegen nicht so, nicht unbedingt viele Privatsachen und der Tante jetzt vielleicht auch nicht so, was in der Firma abgeht.
Ja gut, die Gespräche, die ich führe, wenn ich jetzt Bestattungen gemacht habe, schon in Heidenheim, in Herbrechtingen und hier in Ulm von Leuten, die ich vorher nicht kannte, da dauern solche vorbereitenden Gespräche 4 bis 5 Stunden, wo ich möglichst nicht nur einen Gesprächspartner, also sprich Frau oder Tochter, wo ich möglichst 2, 3 Gesprächspartner haben möchte, bitte die natürlich dann auch andere Leute, die ihn kannten, mir noch Dinge per E-Mail oder per Telefon mitzuteilen, so dass ich da ein Bild draus entwerfen kann in einer Würdigung des Verstorbenen. Wobei ich auch betone, dass nicht alles, was ich an Informationen kriege, dann in der Bestattungsfeier dann auch gesagt sein muss. Da muss man schon sensibel damit umgehen.
Als Negatives kann man natürlich...
Es soll nicht alles verschwiegen werden, nee, also diese Lobhudelei gibt es nicht, aber es muss nicht alles gesagt werden, was man weiß.
Das ist richtig.
Das ist ganz klar. Ja. Und dann gibt es natürlich wieder jetzt Ausnahmefälle, wie zum Beispiel den Alfred Moos, dieser bekannte Ulmer, politikbekannte Ulmer Jude. Bei dem war ich 3, 4 Stunden, wir haben uns unterhalten und am Schluss hat er mir 3, 4 ganz eng beschriebene Schreibmaschinenseiten gegeben und hat gesagt, du Hans, da kannst du noch was rausnehmen, wenn du noch was wissen willst. Ich habe dann zu Hause angefangen, die Rede zu schreiben und habe mir dann diese Sachen durchgelesen. Jetzt hatte der eine komplette Bestattungsrede für sich selber geschrieben. Und dann habe ich meine Rede abgebrochen, habe gesagt, ich mache nur eine Einleitung und dann verlese ich das, was der geschrieben hat. Und inzwischen ist es also auch beim Stadtarchiv gelandet, denn das war eine bekannte Persönlichkeit. Der hat seine Bestattungsrede selber geschrieben. Viele von unseren Freidenkern, die jetzt schon älter sind, die kommen auf mich zu und notieren sich auch schon bestimmte Dinge, die ihnen wichtig sind. Musikbeitrag oder Gedicht oder bestimmte Dinge, auf die ich eingehen soll.
Ja. War der Herr Moos... da krank, ist der da auf Sie zugekommen und hat gesagt, ich habe da was, sind Sie da?
Er war nicht krank, sondern entsprechend alt und hat
zu mir... Ach so, im Vorfeld hat er gesagt, du, wenn mir was gesagt, passiert...
er hat zu mir gesagt, Hans, ich glaube, jetzt wird es Zeit,
ach so, er hat
komm schon mal
irgendwo,
zu mir.
Er hat schon irgendwo gemerkt.
Jetzt und es war dann so ein Dreivierteljahr vorher. Und dann bin ich bei ihm gewesen und da hat er mir das mitgegeben. Dreivierteljahr später ist er dann gestorben.
Also man kann das jetzt, wenn es einem interessiert, Stadtarchiv gehen und das Ganze,
zum Beispiel,
und das Ganze nachlesen. Ja, dann würde ich sagen, wenn ich so auf die Uhr gucke, 10 Minuten haben wir noch. Ich mache noch eine ganz kleine Musikpause und dann kommt so meine übliche Frage, nämlich, was habe ich vergessen zu fragen, was ist noch wichtig? Zum Beispiel auch nochmal, wo kann man sich informieren, außer dass man zum Stammtisch kommt, welche Bücher, welche Internetseiten, solche Sachen. Radio Free FM, die Plattform mit Rudi Arnold und bei uns zu Gast Hans Moser von den Freidenkerinnen und Freidenkern Ulm Neu-Ulm e.V. Herr Moser, zum Abschluss die Frage. Ich hoffe, wir haben ein bisschen das Interesse an den Freidenkern geweckt. Wenn man sich jetzt näher informieren will, wie geht das? Was gibt es da für Publikationen, schriftlich, Internet? Was ist da alles zu empfehlen?
Okay, ich würde vorausschicken, nur vielleicht noch ein Zitat und Mut machen, sich auch bei uns zu melden. Freidenkertum ist ein bisschen unbequem. Es ist bequemer, eben bestimmte Dinge zu glauben. Und wer frei denkt, das möchte ich mit einem Zitat von Hermann Hesse einleiten, der da sagt, die Menschen verlangen immer, das Leben müsse einen Sinn haben. Und das Leben hat genau so viel Sinn, wie wir ihm zu geben in der Lage sind. Und wer sich das eben traut, zu sagen, ich bin für mein Leben selbst verantwortlich und muss meinem Leben selber einen Sinn geben, der ist bei uns Freidenkern gut aufgehoben, denke ich. Und der kann Informationen kriegen unter www.ulmer-freidenker.de. oder bei Femi und Feschi vorbeikommen heute Abend oder auch bei mir anrufen unter 07304 2126. Wer nicht gleich Mitglied werden will, sondern sich auch einfach informieren will, wir haben auch einfach Interessenten auf unserer Liste, die dann unsere Publikationen zugeschickt bekommen, die periodisch erscheinen. Das heißt, der Ulmer Freidenker, und da sind unsere Veranstaltungen mit aufgeführt, Buchrezensionen oder solche Dinge.
Ja. Und jetzt haben Sie noch, damit wir wirklich noch zum Schluss kommen, noch so ein schönes Büchlein. Mich hat der Titel da interessiert, wenn es da heißt, gut sein ohne Gott.
Ja, das ist ein ganz interessantes Büchlein, das ich neulich erst beschafft habe. Da hat ein Christian Lührs lange nach Literatur gesucht, um seinem 14-jährigen Sohn dieses Thema nahezubringen. Und er hat nichts gefunden. Und dann hat er einfach das Buch selber geschrieben. Mhm. Christian Lührs heißt Gutsein ohne Gott, Ethik und Weltanschauung für Kinder und andere aufgeklärte Menschen. Ja, und ist also erschienen in, in welchem Verlag?
Moment. Das sehe ich jetzt auch nicht. Doch, Frankfurter Goethe. Verlag. Ja, August von Goethe. Ja, der bringt immer, also ich kenne den Verlag ein bisschen, habe auch schon Leute da auf der Buchmesse kennengelernt. Der bringt also Autoren, die sonst keinen großen Verleger finden, raus. Ja. Also sehr, sehr löblich, was dieser Verlag macht. August von Goethe, jetzt haben wir es gesehen.
Aber im Internet findet man unter Christian Lührs mit H-L-Ü-H-R-S. Gut sein ohne Gott.
Das finden wir auf jeden Fall. Herr Moser, wir sind am Ende dieser Sendung. Es war wahnsinnig spannend für mich. Sie haben es wahrscheinlich an den Fragen gemerkt. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie da waren und mir auch wirklich ausführlich Rede und Antwort gestanden haben.
Ja. Ich bedanke mich für die Plattform, die Sie uns geboten haben und mir geboten haben, uns Freidenker Ulm neu und vorzustellen.
Also, tschüss dann.
Tschüss.